Aber da wissen wir halt, okay, es geht halt voran und wir haben halt eine faire Chance, irgendwie so das Amt auf unsere Seite zu ziehen, weil wir eigentlich, zumindest auf dem Papier, das Recht dazu haben. Aber wenn es halt noch viel mehr Lücken gibt und die Leute noch viel ahnungsloser sind, dann ist es, kann ich mir vorstellen, dass es noch viel schwieriger ist. Also deine Strategie dafür muss ich den Hut vorziehen. Also sagen, einfach smart gemacht, so nach dem Motto, Druck machen und nach vorne und mit einer Selbstverständlichkeit daran gehen. Freut mich, dass das auch klappt.
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Cornelia, habt ihr überhaupt keine rechtliche Absicherung?
Wir haben keinerlei. Also
Also ihr
wir
seid
haben, wir haben die.
eigentlich selbsterklärte Pflegeeltern.
Wir sind selbsterklärte Pflegeeltern, ja.
Okay, interessant. Ich dachte, dass, ja, habe ich auch wieder zu viel gedacht. Ich dachte, dass ihr wenigstens da irgendwie abgesichert seid. Julian, wie ist das für dich?
Es ist einfach wie eine ganz normale Familie. Also wir essen zusammen, wir streiten uns, wir lachen dann wieder darüber, weil das ein blöder Streit war und man sich da deswegen nicht streiten hätte sollen wahrscheinlich. Man hat gute Tage, man hat schlechte Tage. Es ist einfach schön.
Ja, nee, ich meinte jetzt, wie ist es für dich, dass jetzt Cornelia, Daniel und den anderen Namen habe ich jetzt leider vergessen,
Jürgen.
Jürgen, genau, dass die ja so rechtlich eigentlich gar nicht deine Eltern sein können oder da für dich eintreten können. Also außer so wie Cornelia es beschreibt, Augen zu und durch und wir kriegeln da halt irgendwann mal was hin.
Ja, ich sehe sie trotzdem irgendwie immer noch als Eltern, weil ich wohne da, sie sind meine Eltern, was anderes sehe ich nicht. Naja, doch auch Freunde und so weiter und so fort, aber egal, das wird jetzt zu semantisch. Klar, es belastet einen irgendwo, weil man auch weiß, okay, jederzeit ist das irgendwie eine schwierige Situation für die. Also es kann jederzeit sagen, dass da meine biologischen Eltern vor der Tür stehen und sagen würden, nee, du kommst jetzt mit, so ungefähr, was ich denen gerade nicht zutraue, weil das Verhältnis doch sehr gut ist. Aber klar, man macht sich da immer über alles denn dreimal mehr Sorgen. So gehe ich jetzt zu einem Zahnarzt und erkläre da erstmal diese ganze Sache jetzt oder gehe ich zu dem Arzt, mache ich dies und jenes.
Also unterstützen sich deine biologischen Eltern oder euch als Familie oder ist es eher so ein, ja, geht halt jetzt nicht anders, wir akzeptieren es halt jetzt irgendwie.
Das ist eine Gratwanderung, also es ist von nicht so supportiv zu eher supportiv und lernend geworden, was ich sehr gut finde. Und ja, ich würde doch schon sagen, dass sie sehr viel Vertrauen in Cornelia, Daniel und Jürgen setzen. Und ja, ich denke, das ist alles gut so.
Sind ja unterschiedliche Situationen. Ja, mit Julians Eltern, da bemühen wir uns, müssen wir uns auch um sehr, sehr guten Kontakt bemühen, denn das steht immer so ein bisschen wie das Damoklesschwert über uns. Wenn das nicht klappt, dann ist er raus und mit welchen Konsequenzen das auch immer hat. Ich denke, die Situationen waren so schwierig, dass alle verstehen, dass man das nicht wieder möchte und insofern ist da auch eine ganz gute Grundlage und es geht dann am Ende nur über Vertrauen. Es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, dadurch, dass ich eigentlich Behandelnde war, ist das auch so ein bisschen schwierig, da in so eine enge Beziehung zu kommen. Also da musste dann auch eine Grenze gefunden werden und da war die Not einfach so unendlich groß, weil eben nicht aufgenommen worden ist. Wir mussten schnell, ganz, ganz schnell eine Lösung finden. Und dass sich das so entwickelt hat, war auch nicht vorauszusehen. Und am Ende ist es mir dann auch lieber, also auf eine Art ist es mir auch lieber, weil dann fließt kein Geld. Ne, ich bezahle das selber so und es ist dann mein Geld, was ich einsetze. Es passiert nicht zu meinem Finanz. Ich habe da keinen Vorteil von, dass ich hier die Pflegschaft habe und so, und von daher ist dann so ein, ist es hat auch eine gewisse Unab es ist auch eine gewisse Unabhängigkeit da, die vielleicht angesichts der Situation, aus der wir gekommen sind, da vielleicht auch seine Berechtigung hat. So, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich werde im Leben nicht verstehen, wieso es nicht möglich ist, wenn eine Person sagt, ich möchte gerne für das Kind zahlen. Warum? ich dann nicht Rechte bekomme. Ne? Mhm. Wenn ich das Geld gebe und die Verantwortung haben will, warum nicht immer sagen, ja gut, okay, dann zahlst du eben und hast die Rechte und musst dich eben drum kümmern. Fertig. Ist doch, wenn du es willst, fertig. Warum sollen wir da über Geschlechter diskutieren und über was weiß ich diskutieren? Also ich glaube es einfach nicht. Ja. Ne? Ich werde es nie verstehen, warum das so ist.
Ja, gerade wenn mündige Kinder tatsächlich auch irgendwie oder Jugendliche involviert sind, die ja eine Meinung haben. Ne? Also ich weiß nicht, rechtlich bin ich da jetzt nicht so super firm, aber ich glaube, irgendwie so ab 14 oder sowas werden ja Kinder auch in so Scheidungsanhörungen und sowas angehört oder ich glaube da noch viel früher, um ihren eigenen Willen auch zu formulieren.
Ja, ich kann nur sagen, es ist auch eine Traumatisierung bei mir. Das ist dann vielleicht auch so, dass ich so ein Setting gut finde, weil ich möchte einfach nicht, dass andere Menschen über meine Kinder bestimmen. Oder den Menschen, die bei mir leben. So, das möchte ich einfach nicht mehr. Also den Nerv, wie du das da erlebt hast, dass da irgendein Kerl bestimmt wird, der da in deiner Familie rumfuscht. Also das möchte ich einfach nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal aushalten würde. Das, was mir damals mit meinen Kindern passiert ist, möchte ich nie wieder erleben. Und mir fehlt, ich glaube, dieses Vertrauen, dass da Institutionen sind, die Eltern beschützen und pfleglich oder mich beschützen würden. Mhm. Dieses Vertrauen, glaube ich, werde ich in diesem Leben nicht wieder haben. Und insofern ist das auch wirklich ein bisschen Underground-mäßig, was wir da machen. Und es ist aber so, dass Underground-mäßig mein Beruf ist, sozusagen. Wenn du mit Trans zu tun hast, dann gehen viele Dinge nur undergroundmäßig und irgendwie dich durchschlängeln durchs System und irgendwie mit den Bedingungen umgehen. Das hat natürlich auch, du hast ständig den Druck, du hast ständig die Angst, du hast die Unsicherheiten. So, aber es ist ein Stück weit Transleben, ein Stück weit Realität.
Ja, danke. Es ist nochmal eine ganz andere Perspektive als jetzt lesbisch oder schwul sein. Ja, mich würde noch mal interessieren, Stefanie, also eure Tochter ist wahrscheinlich noch zu jung, schätze ich mal, aber wie gehen Kinder um, die in Regenbogenfamilien aufwachsen mit der heteronormativen Umwelt oder Welt, in der sie ja durchaus leben, wenn sie dann in die Kita gehen, wenn sie dann in die Schule gehen, später eine Ausbildung machen oder so. Also du hast wahrscheinlich auf jeden Fall Erfahrungen, denke ich, mit dem Sechsjährigen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon Erfahrungen macht.
Bei uns
vielleicht
fängt so an.
Du erstmal, ja.
Ja, also wir haben natürlich schon erstmal geguckt und geschaut. Es gibt ja wunderbare Bücher, die alles Mögliche erklären. Und ein ganz besonders tolles Buch ist Wir sind alle, glaube ich, heißt es, ist der Buchtitel, wo jede Familienkonstellation, die man sich nur vorstellen kann, beschrieben wird. Ne? Das ist wunderbar, denn die meisten Bücher, die zeigen ja nur die heteronormative Welt. Da ist der Mama, Papa, Kind, Hund und Haus, ne? Und heile Welt. Und es geht aber auch anders und bunter. Und in der Kita ist natürlich auch schon Thema, ne? Wo ist eigentlich der Papa, wer ist eigentlich der Papa? Und dann sagt mein Sohn, ja, ich habe eine Mama und eine Mami. Ja, aber wie geht denn das? Da siehst du doch, dass das geht. So, und dann ist das Thema durch. Ne? Und viel weiter, also wir gucken immer, wo bewegt er sich gerade, was braucht er, was will er wissen. Und dann sagen wir, versuchen das Möglichste zu erklären. Mhm. Und auch andere Kita-Kinder, die fragen dann auch, ne, bist du jetzt die Mama oder bist du die Mami? Ich sage, nee, ich bin die Mama. Ah, dann ist die andere die Mami, ja, das ist ja wunderbar. Ja, und dann ist es auch wunderbar und dann bedarf es auch nicht viel mehr Worte. Also das ist einfach in dem Kindergartenalter wahrscheinlich noch viel einfacher, als wenn es in die Grundschule geht. Ich denke mal, da ist es dann vielleicht auch am Anfang interessant und die Kinder brauchen einfach eine Info. Und je nachdem, wie sie dann aufgewachsen und sozialisiert sind, die Eltern, ist es dann schon mitgegeben worden. Es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt alles Mögliche an Konstellationen und da muss man einfach ein bisschen hoffen und dass die Kinder nicht unwissend in die Welt geschickt werden und wo es Fragen gibt, die Kinder fragen einfach und mein Sohn ist jetzt auch nicht auf den Mund gefallen und der klärt das dann einfach. Und das ist in zwei Sätzen gemacht bisher und ich denke komplizierter oder hoffe erstmal die ersten Grundschuljahre wird es auch nicht.
Und das ist für ihn, ist das für ihn auch klar mit Mama und Mami?
Ja.
Und dass das, weil ich habe letztens eine interessante Erfahrung vor ein paar Tagen gemacht. Da habe ich mit einer, der Tochter, also der Pflegetochter von Freunden von uns gesprochen. Und die war auf unserer Hochzeit und die kennt uns auch und fragte mich dann plötzlich am Telefon, ob mein Mann, also Dennis, ob er mein Bruder ist. Und dann dachte ich, aha. Ich meine, die wächst mit zwei Vätern auf, ja, und in dieser Familie. Und dann dachte ich, finde ich ja interessant. Wie kommt die plötzlich auf den Gedanken, also wieder auf sowas Heteronormatives, ja, obwohl sie in einer ganz anderen Familie eigentlich aufwächst, die auch so.
Also wir haben ein befreundetes, schwules Pärchen und da ist auch klar, die sind auch verheiratet. Und da habe ich auch nie bezweifelt, dass mein Sohn irgendwie das anders sieht. Aber dann hat er auch gefragt, wo ist denn dein Freund? Also nicht Freund Mann, sondern Kumpelfreund, Mitbewohner. Ja. Ich sage, die sind doch verheiratet. Du warst doch auch auf der Hochzeit. Ne? Ich weiß auch nicht, woher das kam.
Interessant, oder?
Ja, das ist vielleicht
abklopfen gegen an, vielleicht abklopfen gegen andere Konzepte oder sowas.
Ja, also, mal prüfen, ne?
Wir haben es jetzt bei unserer Tochter, die zwei ist, da haben wir jetzt, dass das Konzept Mama praktisch plötzlich auf dem, oder das Wort Mama irgendwie gelernt ist und auch mit Personen im Kindergarten, also so irgendwie die Mama von, dann ja jetzt praktisch ein Thema wird, so. Und da sind wir halt auch, wie du sagst, deswegen macht mir das total Hoffnung, immer einfach am Erklären und irgendwie sagen und man weiß immer nicht, wie viel ankommt. Aber ja, also es ist zumindest, merken wir jetzt so die ersten Anflüge davon, sodass das Konzept Mama ein etwas ist, was sie spannend findet oder was sie ihr auffällt, zumindest in irgendeiner Art und Weise. Man mit zwei kann man sie noch nicht so komplex mitteilen, aber es kommt zumindest jetzt.
Gut. Also mittlerweile ist die Zeit ja schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde gerne noch eine letzte Runde machen, weil bevor wir auch noch Fragen aus dem Publikum gerne nehmen, weil wir ja, doch auch ein bisschen eine politische Veranstaltung wollen. Wir haben jetzt heute leider, wie gesagt, die zweite Bürgermeisterin ist nicht da, aber Cornelia ist da, ich bin da, wir sind beide in der LAG Queer Grün und arbeiten an diesen Themen. Und deswegen würde mich interessieren, aus eurer Perspektive, aus der Perspektive lesbischer Mütter, schwuler Väter, Transeltern, haben wir jetzt von Cornelia eigentlich schon viel gehört. Darf aber gerne auch noch mal was sagen. Was habt ihr für Bedürfnisse an Politik und Gesellschaft? Was würdet ihr euch wünschen, was wie umgesetzt werden sollte oder wofür noch gekämpft werden sollte, was bisher vielleicht auch noch gar kein Thema ist oder was bisher vielleicht noch viel zu wenig für gekämpft wird? Das würde mich interessieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch aus eurer unterschiedlichen Perspektive noch mal ganz andere Bedürfnisse und Bedarfe habt. Und ich fände das sehr bereichernd, das noch mal auch mit uns in die LAG zu nehmen und zu gucken, was wir draus machen, vielleicht eventuell auch mit euch zusammen. Ja.
Ja, also ein ganz großes Thema ist für uns immer gewesen, dass die Stiefkindadoption ein absolutes No-Go ist und dass nicht automatisch mit einer gewollten Schwangerschaft und dem Plan, eine Familie zu gründen, einen Stein in den Weg gelegt werden, um diesen Weg zu bestreiten, der ja auch immer zwischen anderthalb und zwei Jahren dauert. Das ist einfach, man ist immer in so einer Ungewissheit, wenn dem Kind jetzt was passiert. Es gibt nur ein rechtliches Elternteil. Was passiert jetzt, wenn das rechtliche Elternteil, die leibliche Mutter, verstirbt? Wo kommt das Kind hin? Trotz Testament ist es immer ein riesengroßes Fragezeichen. Das ist einfach schade und ich hoffe jetzt auf die eine Familie, ich weiß jetzt den Namen nicht, Ackermann, glaube ich. Ja, genau, Paula ist das Kind, genau, die jetzt da die Klage eingereicht haben, was jetzt gerade vom Bundesverfassungsgericht ist. Ich hoffe, dass das einen guten Drive nimmt, um endlich die Gleichstellung zwischen heterosexuellen und homosexuellen Paaren auf den richtigen Weg zu bringen. Also manchmal bedarf es ja auch einfach nur einen Zufall und einer glücklichen Äußerung, vielleicht in einer Frauenzeitschrift von der Bundeskanzlerin, dass plötzlich die Ehe für alle irgendwie geöffnet ist. Ne? Das
Irgendwelches Bauchweh, genau. Ja. Ups, jetzt war ja, glaube ich, Bauchweh oder Bauchkrummeln oder ja, sowas.
Jetzt ist es geschehen. Ja. Ne? Also das, das ist eigentlich das, was mir persönlich am wichtigsten ist. Mhm. Dass quasi Kinder, die in einer gewollten Familie aufwachsen und leben sollen, gleichgestellte Elternschaften haben.
Mhm. Würdest du so weit gehen, also mehr Elternschaft?
Ja, natürlich.
Also soziale Elternschaft, also es gibt ja zum Beispiel, gibt ja die Initiative, den Initiativantrag, der natürlich abgelehnt wurde, leider im Bundestag, also jetzt zum Beispiel von Grünen, aber ich glaube auch, dass die Linke da ziemlich aktiv ist, eben soziale Eltern, also von sozialer Elternschaft redet und beim Initiativantrag der Grünen bis zu 4 Personen, da ist aber durchaus, könnte man das ja auch noch anders, also erweitern, finde ich jetzt persönlich, aber das finde ich erstmal einen guten Vorschlag, zu gucken, dass wirklich auch, dass es eben nicht an der Leiblichkeit sozusagen hängt, sondern dass es wirklich am Sozialen hängt. Also mit wem geht das Kind um, bei wem lebt es oder mit wem lebt es? Da ist ja auch die Idee dann, das kleine Sorgerecht auszubauen zu einem wirklichen Sorgerecht für beide dann.
Also die soziale Elternschaft, ich finde, eine super Sache. Denn je mehr Menschen sich um ein Kind kümmern, desto mehr Gutes erfährt es ja, desto mehr Liebe bekommt es. Das ist einfach nur eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Also da verstehe ich nicht, wie man dann nicht dafür stimmen kann. Aber ja, das ist so schwierig. Das ist aber die konservative Denkweise. Ne? Er ist ein Mann, er ist eine Frau, da ist die Familie, fertig.
Was aber anderes darf nicht sein.
Wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit. Also das ist einfach... Ja. Die Welt, die Gesellschaft und die Politik, die muss sich da einfach wandeln und anpassen. Und scheinbar tut sie sich da äußerst schwer mit.
Ja, momentan noch, auf jeden Fall. Danke. Hast du?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Sichtbarkeit von Regenbogenfamilien halt einfach in vielen Bereichen erhöht werden muss und dass das auch politisch gewollt sein muss. Die Prozesse halt ganz klar angepasst werden müssen, also diese Stiefkindadoption, also was du sagst, auf jeden Fall, Haken dran, das ist einfach eine echt schräge Veranstaltung. Aber auch, dass einfach diese Fälle normalisiert werden. Also ich habe ja vorher davon gesprochen, dass immer alle Sachbearbeiter die Hände über dem Kopf zusammenwerfen und sagen, oh, da habe ich aber kein Formular für. Dass diese Sachen einfach auch von der Hamburger Verwaltung deutlich progressiver angegangen werden müssen und sagen, okay, wenn ihr es nachguckt, dann google im Intranet bitte hier Regenbogenfamilie und dann kriegst du halt deine Formulare angezeigt oder so einen kurzen Prozessablauf oder sowas. Ne? Und im Zweifel steht im Prozessablauf genauso wie bei den anderen. So, ist egal, dass das 2 Männer oder 2 Frauen sind oder in welche Konstellation auch immer. Und zum anderen finde ich halt auch tatsächlich, dass Kinder, einfach weil unsere Kinder in einem Umfeld aus anderen Kindern groß werden und dass wenn man da irgendwie eine tolle Kita oder eine engagierte Lehrerin an der Schule hat, dass man da ganz viel machen kann und ganz viel von der potenziellen feindlichen Atmosphäre abfangen kann, wenn es einfach früh Thema ist. Mhm. Ne? Also es gibt, du hast es angesprochen, es gibt ganz, ganz tolle Bücher. Warum finde ich diese Bücher nicht in jeder Kita? Ne? Warum gibt es da nicht, keine Ahnung, alle 5 Jahre, die Bücher gehen kaputt, einmal so eine Wagenladung Bücher in jede Kita und in jeden Raum wird so ein Ding verteilt. Ne? Es muss ja nicht immer alles abdecken und nicht jedes Kind muss vielleicht im Alter von 3 Jahren schon jede Regenbogenfamilienkonstellation auswendig rezitieren können. Das ist ja nicht der Anspruch, sondern da Exposure zu generieren für eben alternative Familienmodelle. Und ich glaube, in den Lehrplänen ist es in Hamburg teilweise drin, aber im Zweifel auch schon ein bisschen spät. Ne? Also wenn man das einem pubertierenden 16-jährigen Jungen, no offense, irgendwie erstmal beibringen muss, dass es da was anderes gibt, dann ist man eigentlich schon zu spät. Ne? Also weil dann fallen schon irgendwie böse Kommentare. Und wenn man das eben vor der Phase der Sexualisierung der eigenen Person dann platzieren kann. Es gibt alle möglichen Varianten. Ist das, glaube ich, eine gute Sache.
Danke. Julian, was würdest du dir oder was wünschst du dir von der Politik oder der Gesellschaft?
Also ich stimme mit dem ganzen Lehrmaterial überein, einfach aus dem Grund, dass ich in den zwei Schulen, wo ich vorher war, in zwei Sätzen vielleicht mal etwas anderes gehört habe, außer Heteronormativität und das auch nur im Zusammenhang mit AIDS. Und sonst gab es eben überhaupt keine Aufklärung und leider sogar in den Fällen wurde es fast falsch erklärt. Und das auch leider mit Schimpfwörtern. Dann wollte da der eine Lehrer sagen, wer hat denn noch damals AIDS bekommen? Ja, die Bisexuellen, die Allesficker. Also wirklich, das ist ein originales Zitat aus meiner Schule, was erstens falsch erklärt ist und zweitens hat man dann gleich das Gefühl, nichts wert zu sein, wenn man sich damit identifiziert. Und das war auch in der 9. Klasse. Und davor lernen wir ja auch über Sex und Verhütungsmittel und sonst was. Wieso denn nicht auch darüber lernen? Also das schaffen wir ja auch, ohne das überzusexualisieren und sowas. Andere Arten der Verhütung wären auch ganz schön. Ich glaube, ich habe eine Pille und ein Kondom in meinen beiden Büchern gesehen. Und das ist einfach zu wenig. Oder auch über PrEP und andere ja, sexuell übertragbaren Krankheiten wäre auch schön, mal was zu lernen.
Und die Schulen, von denen du jetzt hier berichtest, das sind alles Hamburger Schulen gewesen, oder?
Nein, die erste war in Buxtehude, das war dem schlimmen Kommentar vom Lehrer und diese Schule hat eben da überhaupt nicht mehr irgendwas zugesagt.
Gut, danke. Cornelia.
Kann ein bisschen was aus der harten Arbeit einer Regierungspartei erzählen, die wir ja sind hier in Hamburg. Ich befehde mich jetzt seit 2 Jahren mit der Innenbehörde, mit der Namensabteilung, damit dem Julian geschlechtsneutraler zusätzlicher Vorname gewährt wird, damit der nicht durchs TSG muss, was ja eine Menge Implikationen für
kurz sagen, TSG,
transsexuellen glaub, Gesetz, genau, ja, das ist dieses Ding aus den 80er Jahren. So damit die Kinder nicht gezwungen sind, in dieses Verfahren reingehen zu müssen, was ja eine Menge Implikationen und Festlegungen für die Kinder bedeutet und ihnen und allen Beteiligten eine Rechtssicherheit geben würde. Damit wären wir schon einen Riesenschritt weiter, aber die Innenbehörde weigert sich. Und was wirklich unerträglich ist, dass vor allem die Schulbehörde mauert, was die Lehrer- und Schülerdatenbank angeht, das, was Julian berichtet hat, dass sie die Kinder zwingen, die Deadnames da einzutragen, mit der Folge, dass wenn du da irgendeinen Aushilfslehrer hattest, was wir da hatten an der Schule, der keinen Bock auf Geschlechtsdiversität hat, sich den Namen aus der Lehrer- und Schülerdatenbank abgreift und weiß, dass die Kinder geschlechtsdivers sind und dann anfängt dann den Kindern da die Meinung zu unterbreiten, die er darüber hatte. Das hatten wir im letzten Schuljahr. Das hat mich wahnsinnig geärgert und dass dann im Kontext von Corona Datenschutz schon dreimal nicht galt und dass dann diese Listen da überall kursierten mit den Deadnames. Und da habe ich jetzt, den ersten Anlauf haben wir, nee, ich meine, der zweite Anlauf schon, dass wir das Ding ändern auf Staatsratsebene. Und beide Staatsrätinnen haben Stein und Bein geschworen, dass sie sich drum kümmern. Und ich habe ihnen schon angedroht, dass Adrian und ich in Altona und Eimsbüttel gleichlautende Anträge in die Bezirksversammlung einbringen, wenn jetzt zum neuen Schuljahr es nicht endlich möglich ist, dass die Kinder da geschützt werden in der Schule und dass dieses Zwangsouting durch die Schulbehörde aufhört. Und ich bin gespannt, ich habe keine Rückmeldung bekommen, ich hätte auch lieber die Bürgermeisterin heute hier gehabt und hätte ihr das gerne nochmal unter die Nase gerieben, von der ich natürlich weiß, dass sie auf unserer Seite ist und die Fraktionen sind da sehr engagiert und es liegt auch gar nicht mal so sehr nur an den Fraktionen, sondern es liegt eben auch an der Gesetzeslage natürlich, klar, also an der Bundesgesetzgebung und natürlich dann auch damit, und ihr habt das ja schon sehr eindrucksvoll, finde ich sagen, geschildert, wie die Verwaltung damit umgeht, die dann wirklich eine Art von Unflexibilität da an den Tag legt, da fasst sich manchmal an den Kopf, ey, das kann nicht wahr sein. Aber da, das ist wirklich ein hartes Los, da dicke Bretter zu bohren. Und das tun wir auch und wir versuchen das auch. Und das ist auch wichtig. Und ansonsten kann ich dem nur zustimmen. Also die Situation für euch ist wirklich unerträglich. Ich habe die Hoffnung, dass es euch ein bisschen besser geht als uns, weil der Trans- und Genderdiversität ist im Moment so das Thema, auf das sich eingeschossen wird, sodass uns wahrscheinlich, für uns ist die Situation noch, wird noch länger schwierig sein. Also ich glaube, selbst wenn wir die Grünen im Bund mit der CDU reinkommen, dann habe ich auch keine Hoffnung, dass wir ein Selbstbestimmungsgesetz bekommen werden. Das wird mit Sicherheit ganz, ganz hart.
Ja, das glaube ich auch, dass da die Hürden doch sehr hoch liegen bei den Konservativen. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch eine Sache einbringen, die wir jetzt noch nicht thematisiert haben und ich will die auch nicht groß thematisieren, aber einfach nochmal erwähnen. Ich persönlich finde es auch ein Problem, dass Mutterschaft hier in Deutschland und gesetzesmäßig immer noch an der Mutter hängt und nicht an der Person. Denn es gibt ja Transmänner, die gebärfähig sind, die schwanger werden können, die schwanger werden, die Kinder gebären, die Kinder aufziehen und dann vor der Situation stehen, dass sie keine gescheite Geburtsurkunde für ihre Kinder bekommen. Das heißt, sie können niemals mit ihren Kindern ins Ausland, weil sie nämlich da an keiner Grenze irgendwie nachweisen können, dass es ihr eigenes Kind ist. Und das finde ich auch, ist ein Zustand, der überhaupt nicht geht. Mir war das natürlich überhaupt nicht klar. Ich habe das auch erst in der letzten Zeit irgendwie realisiert, weil ich immer mehr Transmenschen kennengelernt habe. Und das finde ich auch, da würde ich mich auch gerne noch für einsetzen. Ich meine, das muss auch auf Bundesebene sein, aber auch Partei, innerhalb unserer Partei, finde ich, muss das immer noch ein Ziel sein, dass wir auch das noch, weil das ist nämlich bisher auch in unserer Initiative zur Selbstbestimmung, zum Selbstbestimmungsgesetz und zur Abschaffung des transsexuellen Gesetzes noch nicht wirklich mitgedacht, muss man sagen.
Ja, muss ich direkt mal einen Satz ergänzen. Die Situation ist noch viel schlimmer, wenn du ein Kind gebierst und einen Personenstand divers hast, bekommst gar keine Geburtsurkunde, dann ist das gar nicht dein Kind. Also die Situation ist noch viel schlimmer. Da kriegst du unter die Nase gerieben, jetzt gerade irgendwie vor 8 Wochen oder so, wie wenig Menschen sich divers eingetragen lassen haben. Aber ich kann immer nur sagen, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, die haben da beabsichtigen, das zu tun, kann ich echt immer nur verabraten, weil das schafft dann so richtige Schere rein.
Ja, also wir sehen und merken, es ist noch wirklich viel zu tun. Es wird schon an allen möglichen Fronten, würde ich sagen, gekämpft. Aber wir brauchen noch viel Power, wir brauchen viel Zuversicht, um weiterzumachen und da wirklich voranzukommen. Bevor wir uns verabschieden, würde ich aber gerne, ihr habt jetzt die ganze Zeit hier so wunderbar zugehört, gespannt zugehört, dass wir jetzt gerne noch auch Fragen beantworten hier auf dem Podium. Und Cornelia hat sich bereit erklärt, mit dem Mikro rumzugehen. Erinnere ich mich irgendwo. schön wäre es, wenn ihr ganz kurz euren Namen sagt, ganz kurz sagt, wo ihr herkommt, in welcher Situation ihr hier seid, eure Frage stellt und bitte gleich denjenigen anspricht von uns, von dem ihr eine Antwort erwartet oder vielleicht auch von allen, aber.
Ja. Also ich habe leider zwei ganz unterschiedliche Fragen. Nummer eins, in Hamburg wird jetzt gerade ein neuer Aktionsplan sexuelle Vielfalt ausgebrütet, sag ich mal. Man darf Vorschläge machen. Dieser Aktionsplan ist in meinen Augen im Grunde irgendwie so klein-klein, ne? Also kein großer politischer Entwurf, keine Strahlkraft. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sollen Behörden synchronisiert werden und bestimmte Sachen besser machen. Wäre das nicht die Möglichkeit, die Sachen mit den Formularen, dass die wirklich auch in diesen Aktionsplan reinkommen? Gibt es das schon? Und welcher Erfahrung habt ihr mit, und dann das zweite ist eine Verständnisfrage. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, hat Julian ein Recht auf den Transitionsprozess, wo er ja nicht volljährig ist? Das würde mich, weil ich das nicht weiß.
Das kann er bestimmt selbst, vielleicht machen wir das zuerst. Das Julian das selbst beantwortet.
An sich habe ich ein Recht auf den Transitionsprogress, aber ich muss mehr Hürden, also ich muss mehr Sachen ablegen, zum Beispiel, wenn ich Hormone möchte. Dafür musste ich dann ein reguläres Gutachten abgeben und eine Zweitsicht. Und selbst da ist es im Moment komplizierter, dass manche Endokrinologen, die speziell für Kinder und Jugendliche da sind, mehr Gutachten wollen als diese zwei. Wenn du minderjährig bist, dann brauchst du noch eine Unterschrift von den Eltern, am besten beide. Und soweit ich weiß, geht das auch für die Hormonblocker, die Gelbkörperhormone, von denen Cornelia vorhin geredet hat. Ab 14 darf man die verabreichen oder 16. Und ich glaube, bei beiden brauchst du auch immer noch eine Unterschrift der Eltern. Heißt, du kommst um diese Elternunterschrift eben nicht drumherum, was die ganze Sache eben sehr verkompliziert.
Ich würde mal ein bisschen sammeln.
Mhm.
Also ich wollte auch noch mal kurz zu dieser Bi-Geschichte sagen, oder Pan, ist ja egal, ob man jetzt Bi oder Pan ist. Auch wenn man Bi oder Pan ist, hat man natürlich einen Geschmack und nimmt nicht alles. Man darf sich auch verlieben, man kann sich auch verlieben und dieses fantastische Gefühl haben, dass man jetzt diese Person küssen darf. Aber meine Frage wäre, das Leben ist ja fluide und wir alle wandeln uns ja und sind ständig im Fluss unserer Erfahrungen. Und alles Neue, alles Fremde hat ja auch die Chance in sich, dass wir etwas Neues entdecken können. Und etwas, wo wir wieder staunen können, vielleicht dieses, was uns Kinder so vorleben, was uns so einen Sinn im Leben gibt. Und das finde ich ganz spannend bei Regenbogenfamilien. Da kann man ja auch was ganz Neues erfahren, was man sonst vielleicht so im Leben noch nicht erlebt hatte. Worauf vielleicht auch das System, die Heterofamilien neidisch sein könnten. Da wollte ich einfach mal fragen, jetzt haben wir ganz viel über Schicksal gesprochen, gibt es auch etwas, wo ihr ein kleines Wunder in eurer Regenbogenfamilie entdeckt habt, was ihr sonst in einer anderen Familienkonstellation so vielleicht gar nicht gesehen hättet?
Ich mache den Plan zum Schluss.
Dann würde ich vielleicht auf das Wunder, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, eingehen, aber ich glaube, das, was in Regenbogenfamilien tatsächlich eine schöne Sache ist, wovon Heterofamilien profitieren können, ist, dass typischerweise, also so wie ich es zumindest erlebe, bei mir selber und auch bei anderen Regenbogenfamilien, die ich kennenlernen durfte, dass Kinder dort mit weniger starren Geschlechtsvorstellungen aufwachsen. Also selbst in einer bei einem Paar aus Cis-Gay-Männern ist es schon so, dass man dass dort einfach andere Rollen sichtbar sind. Ne? Dass es eben nicht die klassische Mama-Rolle gibt, den klassischen Brötchenverdiener-Vater, sondern dass eben vielleicht der bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass irgendwie mein Mann, der Vollzeit arbeitet und ich in Teilzeit, er aber deutlich mehr Haushalt irgendwie macht, weil er irgendwie das deutlich mehr den größeren Putzfimmel hat, um mal so ganz schlimme Klischees zu bedienen. Aber das wird unsere Tochter nicht so erleben. So, ne? Dass es eben, dass die Aufgabe einer Frau so und so ist. Und das finde ich halt gerade in unserer Kombination, zwei Männer, die eine Tochter haben, schön zu sehen, dass das gesellschaftliche Käfig der Frauen manchmal auferlegt ist, für sie zumindest ihr nicht vorgelebt wird. Und das ist, glaube ich, ich hoffe, dass sie das bereichern wird.
Danke. Ja, ich finde es schwierig. Also im Kindergarten habe ich jetzt schon mal die Situation erlebt, dass mein Sohn da irgendwie den Erklärbär gemacht hat und gesagt hat, ja wieso, aber das gibt es doch auch noch ganz anders. Und das habe ich jetzt in der Abhol- oder Bringsituation auch noch von keinem anderen Kind gehört. Dass diese Selbstverständlichkeit, mit der mein Sohn jetzt irgendwie unterschiedlichste Familienkonstellationen und Varianten aufzählt und erklärt, mit 5,5, also toll. Knapp 6, also das finde ich einfach Wahnsinn. Ja. Ne? Und das ist in anderen Familien, Regenbogenfamilien auch ähnlich. Also die bereichern und erklären quasi da in jeweils ihrer Gruppe, wo sie halt sind. Und das finde ich super, dass das so selbstverständlich ist. Ja.
Bessere Noten im Departierunterricht.
Ja.
Achso, nee, ich dachte, du wolltest was sagen. Nee, deswegen. Achso, ja, also ich finde, man kriegt ganz andere Perspektiven, man kann sich besser verständigen, weil man eben dann auch sich zu Hause austauscht nochmal und dann genau in solchen Situationen dann nochmal nachfragen kann, ey, ich bin da unsicher, kannst du mir das nochmal erklären oder kannst du mir hiermit nochmal helfen, wie gehe ich mit so einer Situation um? Und genau diese Offenheit, von der ihr eben gesprochen habt, das finde ich, stimmt auf jeden Fall. Man hatte nicht mehr dieses Gefühl, okay, ich muss so und so sein, weil das mir die Gesellschaft vorschreibt und dass man sich da dann irgendwie zu Hause so einen kleinen Safe Space aufbaut und sich dadurch auch mehr traut, finde ich.
Ich auch noch oder soll ich was zum...
Wie du magst.
Das habe ich befürchtet. Nein, ich
nein,
glaube...
Nein, du musst ja nicht. Du
ich glaube, gerne. Ja, ich denke, eigentlich hast du das ganz, hat Julian das ganz gut gesagt.
Ja, finde ich auch.
Und ich kann es gar nicht, kann gar keine Weisheiten dazu beisteuern. Ich würde ein bisschen was zum Aktionsplan sagen. Es ist ja so, das ist die zweite Runde. Und der Aktionsplan, der hat uns ja nicht nur die Stabsstelle beschert, also eine Institution, die sich drum kümmert und einen Blick auf das Thema hat und immer wenn es da hakelt, auch ansprechbar ist, was einfach ein riesen Fortschritt ist. Es hat vor allen Dingen alle Behörden in Hamburg dazu verpflichtet, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen sich dazu zu verhalten und hat sie berichtspflichtig gemacht. Und sei es, dass wir dankenswerterweise die Ansprechpersonen bekommen haben, auch in Hamburg, das hat einfach für die Community einen riesen Vorteil gebracht, selbst wenn es unglaublich schwer ist, da Vertrauen herzustellen. Und das, da denke ich, haben wir noch einen ganz weiten Weg. Aber an der Punkt, dass das Bundesverfassungsgericht ja 2017 gesagt hat, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Das ist für uns jedenfalls etwas, was sich auch durch den Aktionsplan ausdrückt und wo keine Behörde mehr dran vorbeigucken kann. Und die Tatsache, dass die Art und Weise, wie wir die Beratungsstelle jetzt gemacht haben, dass wir das überhaupt konnten, das hat damit zu tun, dass wir den Aktionsplan haben und dass wir hier so ein großes Zentrum aufbauen konnten. Also ich denke, es richtet sich immer so ein bisschen danach, wie viel Idee, wie viel Fantasie da auch ist bei denjenigen, die damit arbeiten möchten. Da ist noch eine Menge Luft nach oben, denke ich. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir die Kohle, die wir da haben wollen, anderen wegnehmen müssen. Ich finde, da haben wir gute Gründe, das zu tun. Ne? Da gibt es eine Menge hier in Hamburg, die auch ein bisschen was abgeben können und was in unsere Richtung tun, aber es ist tun können. Und da ist es aber unglaublich schwer. Und das ist letztendlich auch dieser Kampf. Und wir haben einen Koalitionspartner, der in dieser Hinsicht auch, ja, da gibt es nichts, die verschenken da nichts. Und es kommt auch immer auf die Community an, dass sie sichtbar ist und stark ist und laut ist, sodass wir Rückhalt haben. Aber der Aktionsplan, ganz unabhängig davon, was da im Einzelnen jetzt drinsteht, das Faktum schafft einfach Tatsachen. Und die sind so unglaublich wichtig, dass ich gar nicht sagen kann, wie wichtig das ist für unser tägliches Handeln. Und insofern, wir alle, ihr könnt ja alle mit rein, ich weiß gar nicht, ob ihr auch mit drin seid in dem Gremium, es ist ja ein ziemlich großes, offenes Gremium. Wenn ihr da nicht drin seid, können wir euch da gerne mit reinschieben, sodass ihr mitdiskutieren könnt. Und da sind einfach auch noch viele Möglichkeiten, Dinge mit einzubringen, was wir auch gerne mit aufnehmen wollen. Wie es sich dann umsetzen lässt, werden wir sehen. Also diese bescheuerte Software-Geschichte, diese bescheuerten Programmierungen da, also an diesem Ding da vorbei zu diskutieren, also wie der Staat da ausgeplündert wird, ne, durch diese Firmen, die das machen, da fasse ich mir manchmal echt an den Kopf. Das wird so gnadenlos ausgewalzt, da die Steuergelder Millionen Art und Weise für so eine Namensänderungsgeschichte und Geschlechter, Personenstandsänderungsgeschichte an so ein Formular einzupflegen, was da gemacht wird. Naja, gut, komm. Aber es ist gut, dass wir den haben und der macht Mängel haben, aber der bringt uns weiter und hilft uns.
Aber ihr könnt denen nicht die Formulare vorschreiben.
Doch, das können wir natürlich. Natürlich können wir das sagen, aber dann erzählen sie dir, ja, da brauchen sie 23 Millionen für, damit das da Einbruch gepflegt werden kann. So, das ist dann der Stil der Debatte, mit der wir uns dann auseinandersetzen müssen.
Und dann muss das Geld gesucht werden.
Ja.
Ja. Wenn keine anderen Fragen mehr sind, dann sehe ich jetzt nicht, dann Ja, kann ich mich nur bedanken beim Publikum. Ich bedanke mich bei Stefanie, bei Malte, bei Julian, Entschuldigung, und natürlich auch bei Cornelia. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch allen eine schöne zwei Bright Week Wochen. Und Cornelia hat es ja so ein bisschen im Unterton eben gerade gesagt, ja, werdet aktiv, seid dabei am CSD. Es gibt eine Fahrraddemo, die geht um 12 Uhr los am Rathausmarkt. Und jetzt am Samstag, doch 12 Uhr.
Ja, Jungfernstieg.
Ach, Jungfernstieg, okay. Naja, ist für mich fast das Gleiche, aber gut, als immer noch Neu-Hamburger. Aber ja, seid dabei und ja, einen schönen Abend noch und vielen Dank, dass ihr hier wart.